Das ist nicht so, dass ich sage, ja, ich akzeptiere das so jetzt, wie es ist. Und ja, es gibt sicher gewisse gelbe Karten, die verstehe ich mehr, gewisse verstehe ich weniger, aber das ist part of the game. Schlussendlich sind wir schon kritisch und probieren mich dort zu verbessern, aber auch das ist ein Prozess.
Der FCB-Trainer Stefan Lichtsteiner, der sich da wirklich selbstkritisch zeigt und klar betont, da will er an sich arbeiten. Nach 11 Spielen in der Meisterschaft ist er jetzt schon gelb gesperrt. Das ein Thema in dieser Folge, wie sich jetzt nämlich der Staff neu organisiert und wie man das Spiel gegen Thun will angehen. Freut mich, sind ihr auch diesmal wieder mit dabei. Es geht für einmal nämlich nicht nur um Beobachtungen zum Sturm oder der Verteidigung im FCB. Wir entführen euch nämlich auch mal ein bisschen in eine andere Fußballwelt auf Afrika. Ein Einblick, der für viele dürfte neu sein.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert von der Emil Frey Basel und dem neuen Mazda 6e. 100% elektrisch, einfach erstklassig, wie die Champions League. Jetzt bei der Emil Frey Probefahren. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Und es freut mich wirklich außerordentlich, dass mein lieber Kollege zurück und wohlbehalten zurück ist im Studio. Nimmt Kamerun irgendwann in meiner Stube mit einer schlechten Verbindung, mit Hintergrundgeräuschen, mit Festaktivitäten von der Familie. Kevin, zurück, sicher mit viel Erlebnis im Gepäck.
Ja, definitiv. Und ja, also Entschuldigung für die schlechte Qualität. Ich sitze wieder im Studio, ich habe selber Freude. Es ist auch viel einfacher so, aber mit mega viel Erlebnis. Aber so wirklich so, das, wo mich am meisten wieder muss, ein bisschen, wie soll ich sagen, daran gewöhnen, ist, dass ich nicht nur auch auf den Wetterbericht muss schauen muss, sondern auch wieder einmal ein bisschen auf die Uhr, weil dort lebst du einfach so ein bisschen Tag rein. Ja, da wachst du auf und ziehst die kurze Hose an, das T-Shirt und es passt alles.
Wobei, T-Shirt-Wetter war ja auch diese Woche hier bei uns in der Region gewesen. Aber natürlich, du hast es nochmal anders gehabt, aber mit uns, die Stimme hat ein bisschen gelitten.
Ja, das ist glaube ich eher wegen dem Heuschnuppen wieder, ja. Also es ist, ja, das ist mega, also persönlich, ich habe so auch so, meine Haut leidet recht, wenn ich hier in der Schweiz bin, wegen der Kälte. Ich habe wirklich immer so, also das ganze Jahr durch, wie einen Ausschlag an den Arm, aber sobald ich in Kamerun bin oder auch in Süditalien, wo es warm ist, dann ist alles wieder super, also ja, ich leide ein bisschen.
Aber zum Akklimatisieren, ich meine, diese Woche, da hat man wieder mit dem T-Shirt auf den Fußballplatz können, habe viele Leute gesehen, mit kurzen Hosen in der Stadt rumlaufen. Also von dem her ist ja eigentlich die Reintegration nach dem Kamerun-Trip ist doch sicherlich nicht so schlecht gewesen mit diesen Bedingungen.
Es ist schon nochmal sehr, sehr viel wärmer dort, wenn du so gerade an der Äquatorlinie bist. Und in Douala ist es auch sehr feucht. Also wirklich, Stefan, du machst die Türen auf und läufst einfach gegen eine Wand. Wirklich so eine heisse, feuchte Wand und schon nochmal anders. Aber ja, natürlich, ich kann nicht klagen, es ist schön.
Und wo ich mich besonders gefreut habe, dass ich so wie regelmäßig ein Update von dir bekomme, wie es dir geht, und da möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich auch mit reinnehmen. Kevin hat mir mal ein Foto geschickt, wo er an einem Fußballmatch war. So geile alte Schalensitze hat es gehabt. Es hat mich gedacht, der Fußballplatz oder das Stadion ist so ein bisschen eingemittet in einem Wohngebiet, also Häuser nebenan, die haben nicht mehr die schönste Fassade gehabt. Aber was mich dunkt hat, der Rasen ist nicht ganz so schlecht. Und vor allem hinter dem Goal hat es auch noch so Sponsoren-Logos gehabt. Was bist du dort schauen?
Ja, was darf bei einer Reise nicht fehlen, wenn du nebeneinander stehen gehst. Natürlich ein Besuch von einem Fußballmatch. Es war MTN Elite One, also die kamerunische Première Division, sozusagen die Super League von Kamerun. Wir sind Fauve Azur schauen gegen AS Fortuna. Das ist eine Stadtderby in Yaoundé, also in der Hauptstadt von Kamerun. Und, also pure Comedy gewesen, wirklich. Also, Ich bin ja in Kamerun mit meiner Freundin, mit meinem Bruder und seiner Freundin, meinem Cousin, aber Muttersitz, also von den italienischen Wurzeln mit seiner Freundin. Und also das heisst schon, die Gruppe hat für Aufmerksamkeit erregt gehabt, dort in Kamerun. Halt einfach, ja, weil die anderen halt hellhütig sind, sozusagen, oder? Und dann ist so ein Journalist auf uns zugekommen. Und wir haben es einfach kaputt gelacht gehabt. Der hat eigentlich einfach so aus Holz eine Kamera gebaut gehabt, irgend so ein Holzmikrofon und Interviews geführt. Aber wirklich im Fall der ganze Match durch. Der hat das auch am Boden gelegt, hat sich selber gefilmt sozusagen. Und es ist wirklich einfach pure Comedy gewesen. Aber ja, es ist lustig gewesen. Der Rasen hat mich auch überrascht gehabt. Das hast du sehr gut erkannt gehabt. Aber der ist einfach mega hoch gewesen. Ich habe schon zu meinem Bruder gesagt, hey, also, der dient ja nicht noch bewässern, da, ja, der Ball, der läuft nicht so gut, wie wir uns das gewohnt sind. Ist einfach wirklich einfach nur lustig gewesen.
Also, von dem her, dort hat der Platz von seinem Job nicht so gemacht. Von dem Journalist, wo du redest, ich nehme an, das ist der, der auf einem anderen Foto drauf war, und da müsst ihr euch das vorstellen. Also, es hat für mich vom Outfit her mehr so Karnevalstimmung dunkt. Er hat nämlich so eine Hut da, wie man zum Beispiel auch auf Mallorca anhat, so eine rote. Und vor allem die Brille, so eine riesengeile Brille, die viel zu gross ist fürs Gesicht. Also, wenn du so schaust, ohne jetzt jemanden zu nachtreten, die Journalisten haben nicht immer, sind nicht immer Trendsetter und haben die besten Outfits an, wenn man an eine gewisse Medienkonferenz geht, ohne zu nachtreten. Aber so einen, weiss nicht, im Joggeli auf der Medientribüne, da würde wahrscheinlich ein paar komisch schauen.
Ja, definitiv. Also, wir können ja nachher schauen. Ich kann es ja sonst in die Story reinhauen von Radio Basilisk, dass die anderen auch so ein bisschen das sehen, wie das war. Aber ich habe mir da so ein paar Eindrücke aufgeschrieben. Und wenn mir die Zeit gibt, dann würde ich das sonst gerne noch ein bisschen mitteilen, dass die Leute auch so ein bisschen wissen, wie das ist, so ein Matchbesuch in Kamerun.
Erzähl.
Also, was denkst du, wie viel kostet das Ticket? Also man zahlt etwas.
Ja, also es ist die höchste Liga, also bitte. Also dann.
Es ist im Fall nicht für alle klar gewesen. Also der Präsident von der einen Mannschaft ist neben uns gesessen. Wir haben natürlich dann, weil wir Aufmerksamkeit erregt haben, dürfen neben dem Präsident Platz nehmen. Und der hat irgendeiner schon mal reingeschraubt gehabt. Also Präsident, ich habe draussen noch etwa 10 Kollegen, die den Match würden schauen würden. Du willst ein leeres Stadion haben, weil du halt Eintritt verlangst.
Okay. Ja, aber also so 5 bis 10 Franken zahlst du schon, oder?
2,80 Franken kostet das normale Ticket. Das VIP-Ticket kostet 7 Franken. Also umgerechnet natürlich, oder? Aber das VIP-Ticket hat nicht von VIP. Also niemand kontrolliert es zuerst einmal. Du hast keine Hospitality. Du darfst nicht irgendwie etwas konsumieren oder so. Du könntest auf die VIP-Toilette gehen, aber dort gehen sowieso alle an.
Gut.
Einwärmen. Die beiden Mannschaften, wir sind gekommen, die sind schon auf dem Platz gewesen. Wir sind 60 Minuten vor Abpfiff dort gewesen. Die sind schon dort gewesen. Mein Bruder und ich haben uns angeschaut und haben gedacht, boah, zum Glück spielen wir nicht gegen die. Die sind etwa so gross, ja, nicht etwa, die sind so gross wie wir, wenn nicht zum Teil grösser, aber einfach nochmal viel, viel besser gebaut. Aber die haben wirklich, also ich betreibe nicht, 30 Minuten lang Läufe und Sprints gemacht.
Auf dem Platz, als Warm-up.
Auf dem Platz, als Warm-up.
Vor dem Match, okay.
Dann haben sie, also wir sind wirklich perplex gewesen, dann haben sie mega übertrieben intensive Rondos und Ballhalten gemacht und dann noch ein paar Abschlüsse. Und das war so wirklich komplett chaotisch gewesen. Und das Lustige ist auch noch gewesen, du hast es richtig erkannt, das ist so in Mitte von einem Wohngebiet. Zwar hinten dran ist noch das grosse Nationalstadion, aber es hat Ballenjungen gehabt, wo im Wohngebiet die Bälle zusammengelesen gehabt, wo es über die Mauer geschafft gehabt und es ist gespielt worden mit unterschiedlichen Bällen.
Unterschiedliche Bälle.
Ja, genau.
In der höchsten Liga.
In der höchsten Liga. Gut. Okay. Schlussendlich haben wir irgendwann müssen feststellen, ja, der Fußball ist jetzt nicht so attraktiv. Mega enttäuschend vor allem gewesen. Also wirklich, kein Spieler hat das Niveau für Europa. Das hat mich schon auch recht enttäuscht gehabt nachher. Es war einfach Kick and Rush gewesen. Also wirklich so ein langer Ball und dann sind alle gesäckelt. Die sind gut gesäckelt, aber es war sehr wild gewesen. Man muss aber sagen, die grösste Unterhaltung war wirklich auf der Tribüne. Weil eben, du hast selbsternannte Journalisten drauf gehabt. Wir haben den Präsidenten neben uns gehabt. Seine Mannschaft hat dann 1-0 gewonnen gehabt. Und als das Goal passiert war, hat er dann gerade einmal Bier bestellt gehabt, natürlich.
Das hat es aber gehabt. Das darf nicht fehlen.
Du musst dir das vorstellen, das ist wie wenn du jetzt zum Beispiel auf Mallorca Strandferien machst und die Leute halt dir etwas verkaufen. So ist das auch im Stadion.
Dann okay.
Oder kommt jeder mit seinem Kessel und bietet dir eine Dose Bier oder sonst etwas an. Dann, das ist wirklich das Highlight gewesen und das ist jetzt schwierig so überzubringen, aber es hat auch Spielerberater natürlich in dem Stadion gehabt. Wir haben einen Spielerberater vor uns gehabt und der hat, Stefan, den Match kommentiert die ganze Zeit. Und dann hat er einen Spieler gehabt, der hat BB geheissen gehabt, also ihr Baby, 15 Jahre alt, Luzina angehoben, immer kommentiert und hat dann irgendeinmal, nachdem er einen geraden Pass gespielt hat, ist er aufgestanden und hat gesagt, ja, Baby, tu es ein Genie, also du bist ein Genie. Und es haben sich alle kaputt gelacht gehabt. Und ab dem Zeitpunkt, und das ist etwa, also schon in der ersten Halbzeit gewesen, haben alle Fans immer wieder geschrien gehabt, Manager, Manager, die Spieler ist scheiße, der kann nicht. Jedes Mal, wenn der Fehler gemacht hat, sie haben ihn auseinandergenommen gehabt.
Ist aber auch noch bitter. für den Spieler, für einen 15-jährigen Junge.
Wir haben uns kaputt gelacht gehabt. Eben, der Fan, der den Präsident angeschnauzt hat, weil man musste Eintritt zahlen und pure Unterhaltung. Man hat uns noch ein T-Shirt verkaufen, um abschliessend das noch mitzuteilen. Wir haben uns dagegen entschieden. Aber ich habe gleich noch ein Mitbringsel für dich, weil ich glaube, das ist gleich noch etwas Spezielles. Das Nationaltrikot
von Kamerun. Kamerun, wow. Die unzähmbaren Löwen, oder?
Genau, richtig, ja. Also, das grossartig. Ist für dich. Gib dir das einmal so drüber den Tisch.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich eine tolle Überraschung. Das ist eine grossartige Überraschung.
Das gehört natürlich auch dazu, finde ich, so, wenn man in ein anderes Land geht, dass man so ein Fußballtrikot mit heimnehmen kann und eine Ahnung gefunden kann. Ich nehme dir auch noch eins mit.
Vielen herzlichen Dank, lieber Kevin. Grossartig, grosse Freude. Vor allem sieht es auch toll aus, das muss man auch sagen. Und du hast gerade vorher von den Trikots gehabt. Es sind vor ein paar Wochen die neue WM-Liebli-Puppi veröffentlicht worden. Und Adidas hat schon ein paar ganz coole Kreationen, finde ich.
Also unglaublich, was die wieder hier gemacht haben. Eben, es ist ja schon so, dass immer wie mehr ein Lifestyle-Produkt wird, aber die Liebling von den Nationalmannschaften sind schon sehr, sehr cool geworden.
Also von dem her, für das dürfen wir uns auf die WM freuen. Leider, da haben wir es schon davor gehabt, ohne Kamerun. Aber ja, was ich zugegeben habe, früher haben wir mal ein Elfenbeinküsten-Liebling gekauft, mit der Idee Drogba hinten drauf, weil das ein grossartiges Spiel gefunden habe. Ist natürlich eine wunderbare Premiere. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gern.
Und vor allem, ja, spannende Eindrücke zu hören, eben, wie es so ist. Das heisst, der 15-Jährige, den hättest du nicht können vermitteln können. Ja, Erstligateam.
Ja, ich kann mir es dann nachher schon überlegen, aber die haben halt einfach keine Ausbildung. Also, man muss auch so sagen, meine Tante hat vor über 25 Jahren eine Schule gebaut in Kamerun. Die hat mittlerweile über 800 Kinder in dieser Schule dort. Und so ein Besuch gehört auch immer wieder für uns dazu, oder? Und dieses Jahr haben sie etwas Spezielles organisiert gehabt. Wir haben in einer Abschlussklasse dürfen gehen, über unsere Erfahrungen, über unseren Werdegang gehen erzählen. Und es war eine ganz spezielle Erfahrung, weil es hat auch weh gehabt, weil wir haben diesen Kindern Hoffnung machen und zeigen, was alles möglich ist. Aber die haben ja nicht unser Glück, weil die sind nicht in der Schweiz geboren, wie wir das halt einfach sind. Und uns stehen halt schon wirklich fast alle Türen offen. Und wir haben das gemacht und dann ist eine Frage von einem Schüler und der hat mich dann gefragt, also habe ich das richtig verstanden? In der Schweiz, wenn du in die Schule gehst oder schaffst, dann kannst du danach auch noch shooten, Fußball spielen. Und dann habe ich gedacht, ja klar, natürlich geht das. Aber du musst dir vorstellen, und die Kinder gehen in die Schule, wir haben hier Kinderarbeitsgesetz etc. etc. Nach der Schule gehen die auf den Markt zum Beispiel, helfen dort die Eier verkaufen, damit sie wieder Geld verdienen können. Du hast Kinder, die auf dem Heimweg
wenn sie noch einmal vorbeilaufen, vielleicht in einem besseren Quartier läuten und fragen, ob sie noch den Tisch decken dürfen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also die haben dann nicht wirklich die Zeit, oder? Wenn sie dann halt wirklich die Möglichkeit haben, um in die Schule zu gehen. Und das hat mich schon auch noch recht getroffen und ja, wieder halt einfach ein bisschen am Boden geholt. Ja.
Bist du geerdet worden, wenn man ja. dann sieht, wie es andere im Jahr 2026 immer noch haben?
Definitiv. Oder eben auch kein Zugang zu fließendem Wasser oder Strom. Und das ist also wirklich ganz, ganz eine tolle Erfahrung. Nicht für jeden, aber natürlich ist ein Teil von mir und mir macht es Spass, wenn ich dann dort unten bin.
Sehr schöne Eindrücke, die du lieferst. Auch Denkanstoss, wenn man eben sieht, ja, wie wir es dann wieder gut haben oder wenn wir, ertappen wir selber auch. Wieder Fluch, wenn das Tramli 2 Minuten zu spät kommt und in die Ketz kommst. Aber eben, ja, immer noch haben wir es einfach ja, ein Luxus und privilegiert. Das darf man, glaube ich, schon sagen.
Absolut.
Was man aber auch, ist gerade schwierig, so einen Switch finden. Aber also, was ich auch sage, ein richtig cooler Match hast du verpasst im Jockeli am letzten Wochenende. Der FCB gegen IB, eindrücklich gesehen, wie intensiv es war. Emotionen, die Leidenschaft, das ist, ist perfekt gewesen, natürlich am Samstag oben, ein Hin und ein Her, tolle Unterhaltung und wirklich auch fußballerisch, kann man wirklich sagen, für mich die beste Halbzeit unter Stefan Lichtsteiner, und man hat sich auch durch einen freien Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und Xherdan Shaqiri, der einmal mehr wieder gezeigt hat, gewissen Kritiko, die sagen, ja, vielleicht geht die Zeit langsam zu Ende. Nein, das war einfach der beste Mann auf dem Platz gewesen. Der beste Spieler auf dem letzten Wochenende laut einem SFL-Voting.
Ich hatte den Match nachgeschaut. Natürlich hat es mich extrem angeschissen, dass ich erst am Tag danach wieder gelandet bin. Ich habe aber den Match nachgeschaut im Fernsehen und habe mich natürlich zuerst einmal riesig gefreut, dass der Xherdan Shaqiri so eine Leistung auf den Platz hat können bringen. Ich glaube, gerade eben, wenn es dann die grossen Matches sind, wenn es dann auch wieder ein bisschen mehr kützelt, dann ist das völlig normal, dass da nochmal ein bisschen mehr von sich kommt. Aber ja, irgendwo durch sicher attraktiv gewesen, wenn du im Stadion gewesen bist, viel Goal gesehen, aber irgendwie auch schade, wenn du dann nachher siehst, die Goals, die der FC Basel halt einfach bekommen hat.
Vor allem das erste Mal mit Becir Omeragic und Flavius Daniliuk in der Innenverteidigung und meint, das ist wirklich, finde ich jetzt das Beste, Innenverteidigung-Duo per se in der Super League und gerade im ersten gemeinsamen Auftritt den 3 Gegengol bekommen. Ja, der Daniliuk sieht natürlich Eigengol nicht ideal aus, ist immer etwas Unschönes, ein Eigengol. Aber trotzdem soll das die Leistung nicht schmälern, weil da hast du schon vom Auftreten her, von der Präsenz her gemerkt, dass ja, das ist ein Vierungsspieler, da ist Qualität rum. Aber dass du es dann halt nicht schaffst, der Match wirklich für die entscheidet. Und so bleibt halt auch die Bilanz wieder bestehen, dass der FCB eine positive Serie hat. Also nur eins von den letzten 6 Matches verloren. Positiv. Aber halt wieder mal ist gegen ein Top-6-Team nicht können gewinnen. Ist wieder so ein Match, wo du denkst, wäre doch mehr möglich gewesen.
Ja, das ist natürlich extrem schade, gerade auf Hinblick jetzt von dieser Teilung, von dieser Tabelle, wo du halt einfach gleich noch die wichtigen Punkte musst sammeln, um dann europäisch können mitspielen. Ich möchte aber gleich nochmal schnell, weil ich habe das ja nicht beobachten und es nimmt mich wirklich mega Wunder, darauf zurückkommen, dass Innenverteidiger-Duo, das jetzt zum ersten Mal zusammengespielt hat beim FC Basel, wer hat dort mehr den Lead gehabt? Weil es sind ja jetzt doch wirklich 2 Leader in der Innenverteidigung. Wie haben die so harmoniert?
Ich habe einen guten Eindruck gewonnen von diesen beiden. Natürlich ist es so ein bisschen das Geschmäckle von 3 Gegengol. Das spricht jetzt nicht unbedingt für Omeragic und Daniliuk, so im ersten Match. Aber es ist ja nicht so gesehen, dass die Gegengol passiert sind, weil sie irgendwie sich nicht verstanden haben oder Abstimmungsproblem. Sondern musst jedes Goal ein bisschen für sich natürlich anschauen. Musst jetzt nicht aufgefallen, wo du sicherlich auch willst, ein bisschen darauf eingehen, weißt, quasi, wer jetzt da mehr die Lead hat. Für beide, wie sie halt sind, oder? Sehr präsent. Aktiv am Dirigieren, am Coachen. Was man sicherlich kann sagen, halb rechts hat der Becir Omeragic gespielt und halb links der Flavius Daniliuk. Das war früher auch ein bisschen anders gewesen. Dort hat Stefan Lichtsteiner gesagt, hey, er will den Flavius Daniliuk halb links haben, weil er das in dieser Saison auch schon gespielt hat. Kennt also die Position. Und der Becir Omeragic auf der halbrechten Position, dort, wo er halt auch in den letzten Wochen gespielt hat. Und ich meine, beide haben gute Szenen gehabt. Danilo ein paar wichtige Blocks. Und Rakic darf man auch nicht vergessen, beim Basler-Goal nach dem Eckball involviert, wo er den Gegner stört und sein Eigengoal provoziert. Also von dem her, ja, auf dem Papier mit 3 Gegengoal, nicht gerade der perfekte Einstand, aber ich würde es mal so betiteln, das Duo macht Lust auf mehr.
Okay, ich bin mega gespannt. Das hat mich noch Wunder genug gehabt, weil eben das ist etwas, was ich dann noch gerne mache, wo ich finde, kannst auch mehr aufschnappen, wenn du dann im Stadion bist. Allgemein, die Kamera zeigt natürlich dort, was Spielgeschehen wirklich ist, aber was läuft sonst noch so ein bisschen auf dem Platz. Aber etwas, was relativ offensichtlich dann war, ist Albion Ayeti, wo ja
von Anfang an dürfen spielen.
Ja, hat mich überrascht gehabt, dass er sich dort in die Startelf wieder gespielt hat nach der Nazi-Pause. Auch gerade eine grosse Chance gehabt, am Anfang. Aber seine Expected Goal Rate, gell, sagt man so, wieder deutlich macht, dass er am Unterperformen ist.
Also er hat unglaublich viele gute Chancen und macht halt einfach keine Goal daraus raus. Mittlerweile ein halbes Jahr ohne Goal. Schreckliche Bilanz natürlich für einen Stürmer. Aber ich habe es spannend auch gefunden, dass er das Vertrauen bekommt und habe es nachvollziehen, dass du sagst, gegen so ein IB mit einem erfahrenen Stürmer dort vorne zu engagieren, wo die gegnerische Abwehr auch so beschäftigen, wo ein Ball vielleicht nochmal besser behaupten kann, wie der junge Schnufer, wie der Giacomo Colotto. Und mit ihm vor allem ja dann auch nochmal ein anderes Element kannst reinbringen. Ich finde, das ist auch ein Punkt. Was hast du für Profil auf der Bank? Und da ist natürlich der Giacomo Colotto schon ein anderer Spielertyp wie der Albion Ayeti. Natürlich, einmal mehr hat der Albion Ayeti nicht reüssiert, aber die Leistung, die finde ich ansprechend gesehen. Und ich meine, Stefan Lichtsteiner war ja schon in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal kritisch gewesen zum Albion Ayeti, nicht immer ganz zufrieden gewesen, wie er sich bewegt hat gegen Ball. Jetzt hat der Stürmer ein Lob bekommen vom Trainer.
Ich habe gefunden, Albi hat sehr gut gemacht gegen den Ball, sehr viel gelaufen, sehr bemüht gewesen. Er hat auch zwei gute Chancen erarbeitet und von dem her wirklich sehr zufrieden gewesen mit dem Albi seiner Leistung.
Und wenn wir jetzt auf das nächste Spiel schauen, in dem Sinn, der Giacomo Colotto als Joko hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber auch nicht mega auffällig gewesen. Und das hast du schon gemerkt bei den Wechseln in der zweiten Halbzeit. Vor allem die so rund in der, glaube ich, 70. 75. Minute war gewesen, dass die Wechsel wie einen gewissen Bruch gegeben haben am FCB-Spiel. Wo dann halt wirklich Xherdan Shaqiri rausgegangen ist, hat ja nicht mehr können weiterspielen können. Das hat man angezeigt gehabt. Und dann hat auf der FCB nicht mehr zulegen können. Und das ist das, weil eigentlich erhoffst du dir ja durch neue Spieler, dass ein Impact kommt. Das ist nicht passiert. Und am Schluss ist dann Teil Vogelwild gesehen. Also, es hätte ganz schlecht rauskommen, der FCB verliert noch das Spiel. Hast du eine Chance gehabt, zum Gewinnen?
Okay, aber wenn wir schnell auf dieser Stürmerposition bleiben, dann kann man doch auch ein Stück weit festhalten, Moritz Broschinski ist eigentlich abgeschrieben.
Es scheint jedenfalls so. Aber ich meine, wenn man mal die letzten Spiele anschaut, da hat er keine Rolle gespielt, nie im Aufgebot gesehen, muss ganz klar hinten anstehen. Aber wir haben auch den Trainer genau eben auf die Personalie angesprochen. Der Stefan Lichtsteiner will den Moritz Broschinski dann schon noch nicht abschreiben.
Er ist auch ein Junge, der trotz allem Motivation nicht verliert, der jeden Tag positiv ins Training kommt, das Lächeln nicht verloren hat. Und von dem her denke ich mir schon, dass er dann die Chance wieder, sich wieder erarbeitet und die Chance überkommt.
Das ist halt einfach das Problem, sagt Stefan Lichtsteiner, dass der Moritz Broschinski in der Vergangenheit seine Chance, die er bekommen hat, nicht hat können nutzen und dass halt jemand mal krank oder verletzt war, auch mal in einer Nazi-Pause, also nie so 2-3 Wochen wirklich am Stück kontinuierlich hätte können arbeiten. Und logisch, wenn du nur einen Platz im Sturm hast, dann nimmst du halt nicht 2 Stürme unbedingt mit, sondern hast halt einfach nur einen Platz zum Vergeben. Und darum muss der Moritz Broschinski aktuell hinten anstehen, hinterm Colotto und hinterm Ayeti. Und wenn wir ehrlich sind, der Albion Ayeti, der müsste gegen den FC Thun laut Statistik eigentlich von Anfang an spielen. Weil gegen den FC Thun hat er in 16 Matchen 9 Goal gemacht. Gegen keinen anderen Gegner hat er so eine gute Bilanz.
Dann hoffentlich kann er die Bilanz so weiterführen. Ich glaube, gerade für so einen Spieler wie er und halt einfach auch auf Hinblick auf die neue Saison. Er muss sich jetzt auch wieder neu beweisen, natürlich, oder? Dass er da mit diesem Erfolgserlebnis vielleicht halt wirklich so die blöde, negative Spirale kann lösen.
Und was ich auch finde, was man muss rausstreichen, dass er Benny Traoré wieder wirklich gut in Form ist und irgendwie du siehst es mal und spürst es dann auch an. Und das hast du auch schon mal gesagt, er ist halt wirklich ein Spieler, wow. Ich würde nicht sagen launisch, aber halt ja, empfindsam, sensibel ist. Wenn es besser läuft, dann blüht auch viel mehr auf. Und ich meine, ja, in den letzten beiden Spielen immer ein Goal gemacht und ein Assist zeigt halt einfach seine tollen Qualitäten.
Ja, es ist definitiv, glaube ich, schon auch so, dass, ja, wie ich es schon mal gesagt habe, oder? Stimmungsspieler ist übertrieben, aber er braucht sicher einen guten Flow von der ganzen Mannschaft, um halt einfach auch selber glänzen zu können. Er ist halt gleich nicht so durchsetzungsstark, dass wenn es einmal allen nicht wird laufen, dass er halt in seinen Dribblings dann noch reüssiert. Wenn es gut läuft, dann ja, hat er Dribblings, die er macht. Das ist ja schon mal gut, ist ja mutig, aber bleibt dann halt gleich auch noch oft hängen. Und eben, wenn es dann allen gut läuft, dann ist es weniger schlimm und dementsprechend sicher auch von Vorteil, weil ja, wenn es ihm dann halt gleich auch läuft und er gut drauf ist, dann weiss er eben schon auch, wo es gut steht.
Und dann siehst du wieder die Qualitäten, die der FCB, da sind wir wieder bei diesem Punkt, eigentlich auf den Platz kann bringen mit diesen Defensivspielern, mit einem Medinho, der unglaublich präsent war, der einen tollen Zweikampf gewonnen hat, daraus entsteht dann das Goal, mit diesen offensiv guten Spielern, wo dann eigentlich musst du sagen, ja, der FCB ist gut genug, um natürlich dort vorne mitspielen, aber das ist alles in der Vergangenheit passiert, dass er jetzt eben nur noch um das minimalistische Ziel, um das letzte Ziel kämpft, um Europa, wo sehr wichtig ist. Und natürlich wird der FCB am Wochenende können reüssieren gegen, das können wir glaube ich schon sagen, der neue Meister. Übrigens.
Das hast du schon mal gesagt, einfach, dass ich das will sagen. Du hast eigentlich schon festgelegt.
Okay. Aber übrigens, wenn der FC Basel in Thun nicht gewinnt, dann ist Titelverteidigung auch rechnerisch nicht mehr möglich.
Also, es hat ja schon lange danach ausgesehen,
hast das gesagt ist.
Dass Thun gegen Basel könnte Meister werden. Das ist jetzt schon mal nicht der Fall. Nach denen, ja, kann man es Ausrutschen nennen, vielleicht auch so ein bisschen Nervosität, jetzt, wo es dann langsam gegen das Ende geht. Aber ja, jetzt glaube ich ganz klar, als Titel oder noch Meister muss man natürlich jetzt auch am Wochenende einfach zeigen, hey, man schlägt jetzt Thun nochmal, eben gerade nochmal positiv noch in die letzte Phase von dieser Meisterschaft, von dieser Super League kann reingehen und ja, dort nicht irgendwie noch für irgendeine blöde Schlagzeile sorgt.
Ich meine, der FC Thun immer noch beeindruckend, was ist. Natürlich, ja, man hat jetzt zweimal hintereinander verloren gegen Lugano und vor allem gegen Zürich, wo er überraschend war, wenn man trotzdem schaut. Der FC Thun ist die Mannschaft, die mit 72 Goal am meisten geschossen hat. Ich habe mal nachgeschaut bei den Statistiken. Die Mannschaft, die meisten Schüsse aufs gegnerische Goal macht, die meisten Grosschancen erarbeitet, die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum und bei den gewonnenen Zweikämpfen halt auch ganz weit vorne ist. Und darum hat der FC Thun natürlich auf dieser Euphoriewelle gesurft mit 10 Siegen en suite. Der Match gegen den FCB, der ausverkauft ist. Aber der FCB im Berner Oberland eigentlich immer wieder gut ausgesehen hat. Also wir dürfen nicht vergessen, meint er, Der letzte Sieg vom FCB gegen ein Top-6-Team, das war eben der 3-1-Erfolg in Thun.
Ja, und generell, man geht gerne ins Berner Oberland als Basler. Man hat von den letzten 16 Matchen, die es dort gegeben hat, nur einen verloren. Und ausverkauftes Stadion hast du vorhin angesprochen gehabt. Ein Plätzchen hat man aber müssen freihalten.
Meinst du für einen Trainer?
Ja, der hat es wirklich geschafft. 4 geile Karten. Wir haben es noch davon gehabt, ob er das wohl noch wird ankriegen in den restlichen Match. Und er ist jetzt der erste Trainer in der aktuellen Meisterschaftsrunde, wo gesperrt ist.
Der erste Trainer, und man darf nicht vergessen, er ist erst Ende Januar gekommen und hat dann in 11 Ligaspielen 4 geile Karten gesehen. Ey, du hast es angesprochen, ich habe es noch rausgesucht, du hast mich darauf angesprochen, am 6. März nach dem Match FCB gegen GC, Donnerstagabend gesehen, das Rencontre mit dem Amia Braschi, dort hat er eine geile Karte bekommen, weil er reklamiert hat. Dort war es die zweite gesehen und dann haben wir eben über mögliche Sperren diskutiert. Wird Stefan Lichtsteiner gesperrt sein noch in dieser Saison?
Na ja, definitiv. Wie viel braucht es? 4?
4 und du bist gesperrt?
Ja, definitiv. Weißt du, jetzt kommt es nochmal so in die entscheidende Phase und dann eben, wenn er schon so hoch emotional ist, ja, ja. Du sagst nicht?
Ich würde nicht dagegen wetten. Ja, also, wir haben recht behalten.
Ich bin sehr klar gewesen, ja. Ich habe ganz klare Meinung gehabt. Ich bin froh, dass ich wenigstens von, ja, denen doch ein paar Thesen, die wir gestellt haben, dort, dass die, dann schlussendlich.
Ist aber gewesen. Wahrscheinlich auch nicht die schwierigste These gewesen, dass er noch weitere Karten bekommt. Er hat erst gerade letzte Woche gesagt gehabt, vor dem Match, wo war gegen IBE, ja, er hat das Empfinden, dass er vielleicht schneller halt Aufmerksamkeit bekommt, hat ins Beispiel gebracht, dass gegen Winterthur der andere Trainer eigentlich mehr reklamiert hat oder halt auch gestikuliert hat, auf sich aufmerksam gemacht hat, aber dann schlussendlich auch halt die gelbe Karte bekommen hat und nicht der Trainer vom FC Winterthur. Und ja, ist so, natürlich löst das, finde ich, schon auch mehr etwas aus, vor allem wie es der Stefan Lichtsteiner macht. Und gegen IBE ist er schon von der ersten Sekunde an, wie soll ich sagen, präsent gewesen. Hat relativ früh auch seine Jacke ausgezogen gehabt. Aber bei dann schon auch bei ihm. So Thema Emotionen gehören eigentlich auch zum Sport. Und dort habe ich es dann auch übertrieben gehabt, schon in der ersten Halbzeit, wo er die geile Karte bekommt. Nach dieser Aktion dort, wo er dort, das ist die gewesen, die dann auch zum Gegengoal geführt hat. Und dann der Assistent wahrscheinlich auch noch gesagt hat, los, jetzt ist er dann doch irgendwie zum dritten Mal ein bisschen laut geworden.
Ja, ich bin ja auch ein Fan von Emotionen. Ich liebe es wirklich. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal eine geile Karte holt. Im Gegenteil, ich finde, das sind wichtige Zeichen, auch ein Mittel, das du kannst brauchen kannst, um ein Zeichen zu setzen. Aber dann als Trainer in so vielen Matchen und er fällt halt schon sehr auf. Und da hat mich auch unser Programmleiter vom Radio Basilisk noch darauf aufmerksam gemacht, der Benjamin Bruni, hat ja auch gesagt, dass dort mit dem, der Austausch mit dem Zubi, wo er ja dann nachher irgendwie im Interview noch gesagt hat, er soll da hinkommen, könnte man ja auch anders kommunizieren und vielleicht einen Entscheid erklären und ja, nicht dann irgendwie gerade auf so eine Provokation einlassen.
Meinst du einfach souveräner reagieren? Ja. Aber ja, die Emotionen begleiten durch Stefan Lichtsteiner und spannend ist ja vor allem auch jetzt gesehen, eben, er fehlt als Trainer am Wochenende. Er muss irgendwo auf der Tribüne Platz nehmen. Da werden sie schon Platz für ihn finden. Du könntest übrigens auch mit deinem Trainerausweis könntest ein Ticket holen. 40 Tickets sind parat in der Stockhorn Arena für die, die so einen Ausweis haben. Muss auf genug Frieden dort sein, nicht, dass die weg sind. Nein, natürlich wird kein Problem sein, auch unter deinen. Aber wir haben natürlich in der Vorschau-Medienkonferenz vom Stefan Lichtsteiner wissen, wie man sich da organisiert. Also wer ist denn schlussendlich da an der Seitenlinie, wo coachen tut?
Also der Luigi geht sicher runter auf die Bank. Ich gehe für ihn rauf, also geschehen gewechselt. Und dann ist der Matthias Kohler im Lied, dass er auch die UEFA Pro hat.
Ja, und von dem her, da hat der Stefan Lichtsteiner dann auch gesagt, Vorbereitung aufs Spiel, da ändert sich nichts. Quasi der Match wird gleich vorbereitet, auch wenn er jetzt halt nicht auf der Bank ist und das darf auf noch eine wichtigere Rolle einnimmt.
Aber ist das so für dich klar gewesen mit dem Matthias Kohler? Weil wir reden oft über ein bisschen andere Namen, wenn wir so Diskussionen haben, oder gerade von den Assistenztrainer. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist er gar nicht präsent gewesen.
Ist halt sozusagen, also wirkt dann immer wieder der Mann im Hintergrund, hat dort aber halt eine wichtige Rolle, weil Stefan Lichtsteiner hat es gesagt, hat die UEFA Pro-Lizenz, hat auch schon entsprechende Erfahrungen gesammelt, auch als Cheftrainer in anderen Vereinen. Und darum ist es für sie einfach das Naheliegendste gesehen. Also so hat er es dann auch formuliert gehabt, wo wir auf das angesprochen haben. Aber ich hätte mir jetzt durchaus auch können vorstellen, dass vielleicht der Luigi Nocentini im Lead ist.
Ja, vor allem halt einfach, weil wir ihn ja immer sehr aktiv an der Seitenlinie erlebt haben. Wobei man muss ja sagen, er hat ja eigentlich sozusagen wie seinen Platz auf der Bank verloren gehabt in den letzten Spielen. Und eben jetzt auch, wie es der Stefan Lichtstein eigentlich gut in dem Quote sagt, jetzt gibt es halt einfach einen Dusch.
Ja, genau. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat, aber könnte vielleicht auch noch ein bisschen reinfließen, meint der Matthias Grollo, redet Deutsch. Es könnte vielleicht einfacher sein, wenn du dann schnell mit einem Cerdan Shaqiri etwas musst besprechen, mit einem Dominik Schmidt, mit der Innenverteidiger, Nocentini, nicht Deutsch. Nicht, dass das ausschlaggebend Punkt ist, aber ich glaube, wenn man so verschiedene Faktoren anschaut, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten so, dass es der Matthias Kohler macht, der schon das höchste Diplom hat. Und natürlich bespricht man alles vorneweg durch, also so verschiedene Szenarien, also quasi im Sinn von, okay, was ist in der 60. Minute, wenn wir 1-0 führen? Welche Wechsel können wir dann und dann machen? Was ist, wenn es unentschieden steht? Was ist, wenn wir am Verlieren sind? Welchen Impuls können wir wann geben? Also ich glaube, da natürlich macht man das auch sonst vor dem Spiel. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt Diskussionen noch mal ein paar Minuten länger gegangen sind im Hinblick auf das Spiel.
Das ist gerade der spannende Punkt, wo du sagst, eben so die Szenarien, die man durchspielt, aber eben mit der heutigen Technologie, ich habe keine Ahnung, wie die Bestimmung, wie streng das hier wirklich ist, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass Stefan Lichtsteiner da irgendeinen Weg wird finden, wahrscheinlich, um mit seinem Staff zu kommunizieren.
Darf er nicht, also es ist eigentlich klar geregelt, also gerade mit der Mannschaft da zum Beispiel, 90 Minuten vor Abpfiff darfst du keinen Kontakt mehr haben zur Mannschaft, zu den Spielern, darfst nicht in den Garderobe, darfst auch nicht aufs Spielfeld, also muss wirklich da quasi weg sein von dem ganzen Trubel. Und ja, also wenn der jetzt plötzlich da mit dem Funkmic auf der Tribüne hockt und will abfunken zum Assistenztrainer, nein, das geht nicht, das geht effektiv nicht. Natürlich kannst du so einen Weg finden, machst du Notizen, gibst du zum Beispiel einen Medienchef mit, der womöglich neben dir auf der Tribüne sitzt und der reicht dann das weiter an Videoanalyst, der in Pausenräumchen geht und dass der Trainer mitgeht. Aber grundsätzlich darf er dort auch während dem Spiel keinen Einfluss nehmen, sitzt auf der Tribüne. Auch wenn er übrigens noch nicht seinen Platz kennt.
Ja, also ich bin mega gespannt drauf. Ich habe da einfach immer noch so ein Bild von einer eigenen Erfahrung, wo der Angelo Schirinzi mal, wo mit der Nazi unterwegs war, gesperrt war im kleinen Finale. Und er dann eigentlich ziemlich entspannt war, den ganzen Tag schon. Hat so gedacht, es sind viele gesperrt gewesen. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Die Jungen haben den kleinen Finale noch gespielt. Unter anderem, wir sind nur noch 5 gewesen, also ein Auswechselspiel, 40 Grad in Sizilien, und hat einfach gesagt, wir sind schon qualifiziert, ob jetzt dritte oder vierte, spielt keine Rolle. Abpfiff, er hat gemerkt, es liegt wirklich etwas drinnen mit diesen Jungen, und er ist auf dieser Tribüne gestanden, auf den Stuhl, und hat geschrien. Wirklich, man hat alles gehört. Das war eine sehr spezielle Erfahrung gewesen.
Also es gibt da wirklich eben die klaren Bestimmungen, auch im Amateurfußball. Also wenn zum Beispiel ein Trainer gesperrt ist und es gibt keine Tribüne, dann darfst du nicht auf der Seite sein, dort wo die Trainerbank ist, sondern auf der anderen Seite. Und ich habe das auch schon mal erlebt in einem Fußballverein, nicht mit ihm selber, aber neu war auch der Trainer gesperrt gewesen. Und dann, ist es halt ein wichtiges Spiel gewesen und er trotzdem wollte am Matchtag zur Mannschaft reden. Und dann war es so gewesen, dass ein Spieler hat praktisch, also es war ein junger Spieler gewesen, noch daheim gelebt, so Reihe-Ei-Familie-Häusl und Haus gerade eigentlich neben dem Fußballplatz gesehen. Da hat sich die Mannschaft dort in der Stube versammelt vom Spieler. Alle, die auf dem Boden gesessen, und dann hat der Trainer quasi dort den Anspruch gemacht, Taktikanalyse, hat sie dann eingestimmt. Dann ist die Mannschaft mit dem Rest vom Staff auf die Anlage gegangen, Warm-up etc. Und der Trainer ist dann später eingetrudelt. Aber ja, so kannst du es natürlich auch machen.
Also eben, selbst im Amateurfußball findet man seinen Weg dann schlussendlich.
Natürlich, willst du ja halt doch irgendwie den Einfluss nehmen. Und eben, ich meine, der Lichtsteiner kann ja auch den Anspruch machen im Teamhotel. Es geht auch wirklich darum, eben die 90 Minuten vor dem Match. Bin aber dann auch gespannt, wie er denn selber auf der Tribüne ist. Ich meine, wir wissen alle, wie aktiv und leidenschaftlich und mit Emotionen der Stefan Lichtsteiner in der Coachingzone ist. Haben wir dann auch noch von ihm wissen, wie sieht denn das auf der Tribüne aus?
Ich kann mich noch weniger bewegen als Trainer. Also es ist schon schwer, mit meiner Energie in diesem kleinen Rechteck mich zu bewegen, 90 Minuten lang, um meine Energie abzubauen. Und jetzt kann ich mich gar nicht bewegen. Von dem her ja, bin ich selber gespannt, wie ich es fertig bringe, den Stress ein bisschen abzuspielen.
Ich muss übrigens sagen, Stefan Lichtsteiner, im Vergleich auch noch zu ein paar Wochen vorher, heute viel, wie soll ich sagen, relaxed erlebt, offener auch. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich auch das, was man sicherlich festheben darf. Ich meine, du bist komplett neu in das Haifischbecken, Fußball-Superliga gekommen und mit vielen Rückschlägen müssen umgehen. Und jetzt findest du immer besser zurecht und kannst auch mit so Situationen dann, ich sage jetzt nicht, dass es komplett umgekehrte Händchen ist, aber nicht mehr anders war wie noch vor ein paar Wochen.
Ja, eben, du hast eigentlich richtig gesagt, das war ja ein brutaler Start, den er da hatte. Da war wirklich einfach, du hättest der Held sein können, aber genauso bist du dann halt einfach nur, ist dann halt so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Das braucht natürlich auch seine Zeit. Man braucht auch irgendwie vielleicht eine Pause, ein bisschen Abstand, um das differenziert anschauen, um das wieder reflektieren können. Und du hast sicher auch eine gewisse Nervosität mit drin und einen Lernprozess. Und es ist schon gut, dass dieser Prozess so stattfindet und dass er dann nachher auch entspannter ist an so Medienkonferenzen.
Und dann auch wirklich mal einen Spruch auf raushaut, dass von dem man befindet, macht ihn dann auch greifbarer und nahbarer. Würde es mir aber noch wundern, Kevin, eben, wir haben jetzt den Stefan Lichtsteiner, der gesperrt ist. Welcher war eigentlich der letzte FCB-Trainer, der gesperrt war?
Boah. Alex Frey? Hat es geschafft?
Nein, also da hat schon andere Trainer gerne noch gekommen. Also der Ludovic Magna ist so gesehen, der letzte.
Ah, ist er gesperrt worden?
Nein, nicht.
Ah, eben.
Fabio Celestini. Das hat es nicht geschafft. Fabio Celestini. Ah, ja, klar. Meinst du, gesperrt gewesen?
Nein, ich glaube, der ist dann nachher auch so zu Fußball angefressen, dass er dann merkt, jetzt kann ich nicht
mehr. Vorher war der Heiko Vogel gewesen.
Ja, okay, der schon.
Fabio Celestini ist ja schon gesehen. Excuse. Und zwar ist das gewesen, im Januar 2024, nach dem Match gegen den FC Zürich. Dort hat der Romeo Bonnet gelb-rot bekommen und Fabio Celestini fuchsteufelswild nach dem Match auf den Schiri gegangen. Und hat dann auch gesagt, dass er mit gerade der ersten gelben Karte dort beim Bonnet nicht einverstanden war. Er hat dort von einem Skandal geredet, die erste gelbe Karte. Die zweite, die akzeptiert er. Und was er dort auch noch gesagt hat, ich weiss ja, die Pressekonferenz, er hat 2 Stunden von seinem Leben verloren. Anfang Woche sind er noch zusammengesessen mit den anderen Trainern, den Schiedsrichter, mit den Funktionären, eben einen Austausch gemacht quasi. Und dann passiert genau das, 2 Stunden von seinem Leben verloren und hat das wirklich nicht können verstehen dort, dass dann eben auch er noch vom Platz geflogen ist, respektive die gelb-rote nach Spielschluss kassiert hat.
Nein, was er macht, ist eine scheisse gelbe Karte und nachher rote. Weg, danke.
Also da hast du dann gemerkt, er hat wirklich dort auch im Anschluss, hat er auch gesagt, hey, Emotionen, er hat nie den Respekt verloren, es ist darum gegangen, da ein bisschen Emotionen und Leidenschaft zu lassen, hat dann einfach immer den Finger gezeigt, was ja die erste Gali hat er damit signalisieren. Und übrigens ist schon Todesmal vom Lukas Fähndrich, hat er dann die gelb-rote Karte kassiert. Der Lukas Fähndrich ist auch der Schiri gesehen, wo Stefan Lichtsteiner die 4. Gali gezeigt hat. Und der Lukas Fähndrich ist übrigens auch der Schiedsrichter, wo der Heiko Vogel vom Platz gestellt hat. Das ist dann der vorletzte Platzverweis gegen einen FCB-Trainer und der Heiko Vogel hat dort recht Probleme mit dem Lukas Fähndrich gehabt und gefunden, ja, ich finde den Schiedsrichter menschlich fragwürdig. Also der Herr Fähnrich als Schiedsrichter mit dem FCB-Trainer keine Liebesbeziehung.
Definitiv nicht, so wie es aussieht. Aber gerade das jetzt von Fabio Celestini, auch mit dem Code, den du jetzt eingespielt hast, das kommt mir wieder in den Sinn. Und ich weiss, ich habe es dort vor allem gut gefunden, weil ich habe gefunden, so für einen jungen Spieler ist das immer so schlimm, wenn du dann halt einfach gerade auch eine rote hast oder holst. Und einfach so, ich glaube, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du weisst, hey, der Trainer steht einfach voll und ganz hinter mir, ist mit dem nicht einverstanden, hat sich selber noch eine rote Karte eingefangen und steht einfach komplett hinter der Mannschaft. Das finde ich zum Beispiel jetzt ein gutes Zeichen.
Der Romeo Böhn ist dort eingewechselt worden, eben kurze Zeit noch auf dem Platz gewesen. Und die erste geile Karte war wirklich ein Witz gewesen. Check in den Rücken. Es war ein langer Ball gewesen und er will auf den Ball und der Zürich blockt ihn so weg und er läuft dann in Zürich und rein und ja, will ihn wegdrücken. Also eben, das machst du auch nicht. Vor allem gehst du ihm an und sagst, los jetzt mal, junger Mann, du hast Super League, das machst du auch nicht. Okay, nächstes Mal Karte. Außer also das Thema Fingerspitzengefühl, eben, dass das Schiedsrichter die Situationen können einschätzen, das ist dort leider ein Problem gewesen. Und ja, dann hat David Galla die Mannschaft gecoacht. Von dem her, ja, also sind wir gespannt, wie die Neuen beim FCB an der Seitenlinie machen. Schauen wir doch zum Abschluss von dieser Folge, Kevin, auch noch auf den Nachwuchs. Wir haben es letzte Woche schon davon gehabt, wo wir vorausblickt haben. Der FC Basel, der im Cup-Finale ist vor der U17 und der U19. Die sind am letzten Mittwoch gesehen und wir haben doch gesagt, hey, gegen die Zürcher Teams, da geht es, wenn du im Cup-Finale bist, ein absolutes Highlight, es geht ums Prestige, aber wir müssen konstatieren, beide Finale gegen Zürcher Clubs, zweimal eine Chance auf den Titel und beide Mal hat der Gegner gejubelt.
Ich habe nur das Ergebnis gesehen und ja, ist natürlich schade. Ich habe so gesagt, oder die Spiele sind einfach auch immer gerade ein guter Maßstab, um zu schauen, wie stark ist gerade der Nachwuchs, wo steht der Nachwuchs. Ja, jetzt hat man halt die beiden Spiele verloren. Ich glaube, du hast irgendjemanden noch gehabt, der dort vor Ort war und dir die Eindrücke geschildert hat.
Genau, also du 17 war relativ knapp gegen GC mit 1-2. Also vorausschicken, beide Mannschaften haben jeweils ein frühes Gegengol bekommen. Natürlich nie dann einfach zu reagieren. Aber du 17 hat es eigentlich nicht schlecht gemacht. Es war wirklich ausgeglichen gewesen. Man hat auch können ausgleichen, 1-1. Aber GC halt dann mit dem zweiten Goal und Basel bemüht gewesen. Am Schluss hat es dann auf dort nicht mehr gelangt. Aber bei der U19 dort war es so gewesen, dass der FC Zürich das Finale mit 2-0 gewonnen hat und dort der absolut verdiente Sieger gewesen ist. Ja, was mir geschildert worden ist auch, dass man den Eindruck bekommen hat, als dem ein oder anderen Spieler, der dort dann ist geschossen in der U19, ein bisschen die Lust gefehlt hat, weil man dort ist aushelfen. Und das hat mich dann hellhörig gemacht. Das muss ich sagen, wenn du vielleicht nicht in dieser Mannschaft bist, wenn die Wirkung so ist, dass einem ein bisschen die Lust fehlt, die Power, die Energie, dann in einem Cup-Finale, den habe ich mir.
Ja, also das darf sicher nicht sein. Es ist natürlich aber auch immer schwierig. Du hast nicht die gleiche Emotion oder das gleiche Durchlaufen wie vielleicht halt die Mannschaft, die den Weg bis dahin geschafft hat, oder? Und jetzt kommst du für ein Match und sollst dir helfen, etwas mitreissen. Aber natürlich, das darf auch schlussendlich keine Ausrede sein. Aber ich weiss es selber von mir auch, wenn es dann einmal geheissen hat, hey, gehst du aushelfen. Ich muss ehrlich sein, es ist mir gleichgültiger gsi, also nein, es ist ja, weil es halt einfach, es ist nicht deine Mannschaft gsi, du hast gar nicht den ganzen Flow gehabt, den ganzen Weg bis dort an. Ich glaube, es ist schon ein bisschen anders, aber es darf keine Ausrede sein.
Vor allem, wenn es dann eben um einen Titel geht im Cup-Finale, wer mal positiv rausgestrichen wurde, ist der Jean Ducouré, der junge Mann, der auch schon in der letzten Folge vom Stefan Lichtsteiner positiv rausgestrichen worden ist, also wirklich ein interessanter junger Mann hier im FCB-Nachwuchs und der Goalie, der Bennett Hoch, der, der ja schon mit der ersten Mannschaft mittrainiert, der hat extrem gut gehabt, das ist mir von mehreren Seiten so bestätigt worden, also wenn es den nicht gehabt hätte, dann hätte der FCZ etwa 3 oder 4-0 gewonnen.
Schade für einen Nachwuchs auf jeden Fall. Was mir aber aufgefallen ist, Stefan, du 19 vom FCZ, hat auf YouTube einen Vlog oder so ein bisschen, ja, so der Tag ist mit einer Kamera begleitet worden. Und das ist so etwas, was mir allgemein wieder ein bisschen aufgefallen ist, so das Thema YouTube und dass man so Einblick hinter die Kulissen gibt. Ich finde das einfach selber auch immer spannend zu sehen. Aber auch ganz grosse Namen, die mittlerweile damit angefangen haben, Erling Haaland, schon seit längerem eigenen YouTube-Kanal und ja, so ein bisschen hinter die Kulissen gesehen. Der Neymar hat damit angefangen, Noah Okafor mit seinen Brüdern sowieso auch schon. Also,
da war ja das Kamerateam noch bei der Schweizer Nazi mit dabei gewesen, beim Einrücken. Also das ist auch natürlich sehr präsent.
Ja, yeah, definitiv. Also die sind sehr, sehr aktiv dort. Aber ich finde das immer wieder cool und spannend zu sehen, halt eben auch hier Thema Emotionen. Wie gehen halt ja, die Persönlichkeiten mit dem um? Und was ich ja von dir weiss, ist ja, du oder deine Stimmung ist ja immer ein bisschen abhängig von, wie es jetzt gerade läuft beim FC Bubendorf. Und ich habe gesehen, Rückrunde bis jetzt, nur ein Match verloren. Morgen ein wichtiges Spiel gegen Kleinhünigen.
Der Tabellenvierer.
Tabellenvierer.
Der Aufstiegskandidat Nummer 1.
Ja, sie sind auch ein guter Vorsprung eigentlich.
Guter Vorsprung, sehr gute Spieler. Machen auch viel dafür, dass die Spieler dann dort sind. Aber ja. Gut auch darum, die bestmöglich können ärgern. Das ist unser Ziel. Ein bisschen, ja, dann in die Suppe spucken und ein positives Resultat zu holen.
Ist mir zufrieden jetzt, Bubendorf? Bist du happy bis jetzt, wie es läuft?
Ja, kann man schon so sagen. Natürlich ärgerst du dich, wenn du verlierst. Natürlich kein Thema. Aber was für uns alle dort ein wichtiger Punkt ist, ist der Göpp. Und im Göpp sind wir weitergekommen, dann im Halbfinale. Und das ist ja dann das auch, wo so eine Saison kann speziell machen. Und von dem her, ja, der Start ist gelungen. Durch eine intensive Zeit gesehen. Von dem her hat es auch mal gut, so über Ostern, wo nicht gespielt worden ist, ja, dass du dann mal auch 4 Tage mal nichts gemacht hast oder 5 Tage, das ist schon auch noch gut. Weil schlussendlich musst du schon auch sagen, wir sind ja immer noch im Amateurfußball eigentlich und kein Spieler von uns bekommt irgendeine Rappe. Und du hast im Januar, Mitte Januar mit der Vorbereitung angefangen und du hast im Juni, Anfang Juni, das letzte Spiel. Das ist dann schon eine richtig lange Zeit. Und du hast selten eben wie an Ostern Pause und du hast 2 bis 3 Mal Training plus Match etc. Das ist dann schon gut, wenn du mal schrupfen kannst.
Schaffst, gehst noch in die Schule. Also das ist wirklich viel, wo ja, die Herren und Frauen eigentlich für die Leidenschaft machen. Und um das so, soll es ja ein Stück weiter nachher auch gehen. Finde ich extrem cool. Der Abschluss ist ja dann wahrscheinlich nicht einfach mit dem letzten Spiel in der Meisterschaft, sondern mit dem berühmten Grümpeli, oder?
Das ist ja so, natürlich. Also das Grümpeli ist natürlich ein grosses Highlight, wo aber auch immer dazugehört, dass natürlich alle vom Verein mithelfen. Du hast dann lange Schichten. Und das ja war es natürlich das besondere Highlight, dass der Göpfinal am Grümpeli ist. Aber eben, das ist nur Zukunftsmusik. Zuerst steht der Halbfinale an, zuerst steht der Match an gegen Kleinhünigen auf der Schorematte. Ja, wie gesagt, schlussendlich der Floss, glaube ich, es ist so, schauen wir doch von Spiel zu Spiel.
Ja, definitiv, gut. Aber, gleich noch schnell eine Frage, Herr Gutknecht, ist denn am Grümpel im Bierstand eingeteilt, oder wo?
Nein.
Weißt du
noch? Also ich bin auf der anderen Seite vom Bierstand meistens.
Aha, okay. Du sagst für einen Umsatz.
Das definitiv.
Dass etwas in die Vereinskasse fließt.
Definitiv. Ja, von dem her, bis zum Grümpeli bleibt aber noch viel Zeit und vor allem bleibt dem FCB eben Zeit, dass er Punkte kann holen im Kampf ums europäische Geschäft. Nächste Woche ist dann quasi eine Super League-Pause. Dann stehen die Göpp Halbfinals an. Aber natürlich gibt es nächste Woche dann auch eine neue Folge vom Penalty Podcast. Hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei. Wenn ihr Fragen habt noch zum Kevin, seinem Trip, das ist nicht nur ein Trip, das war eine Fähre und seine vielen Eindrücke, die er mitgebracht hat aus Kamerun. Oder wenn du einen Aufruf habt zur Sendung, eine Anmerkung, Kritik oder auch natürlich Lob, da freuen wir uns auch. Über basilisk.ch geht es am einfachsten, natürlich aber auch erreichbar via die sozialen Medien. Von dem her, geniessen die Tage, ein gutes Wochenende und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilisk.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von der Emil Frey Basel und dem neuen Mazda 6e. 100% elektrisch. Einfach erstklassig. Wie die Champions League. Jetzt bei der Emil Frey Probefahrer.